Corso. Kunst und Pop.
Der Podcast mit Maike Herbstreuth
und Kolja Unger und den Ursprung aller Fantasy.
Genau, was hättest du gedacht? Also hast du geguckt, Game of Thrones oder gelesen, Herr der Ringe, auch geguckt?
Ja, ich habe Game of Thrones natürlich geguckt, ich habe alle Herr der Ringe Filme geguckt, ich habe Herr der Ringe mehrmals gelesen als Jugendlicher. I'm into it.
Und was hättest du gedacht? Wo kommt das alles her? Wo sind die Ursprünge?
Ja, ich habe eigentlich immer Tolkien gedacht, ist der Ursprung von moderner Fantasy. Und bei Herr der Ringe und diesem ganzen, der Hobbit, Silmarillion, also das ist einfach eine riesige Welt. Tolkien hat sich ja auch als Literaturwissenschaftler und als Wissenschaftler, der sich mit ganz viel auch so altenglischen Texten beschäftigt hat, aus dieser Mythologie, dass es da alles daherkommt und natürlich noch seine Erfahrungen im Ersten Weltkrieg eingebaut und diesen riesigen Schlachten, die da bei Herr der Ringe stattfinden.
Ja, gibt ja auch so Klassiker, Beowulf, auch so eine englische Heldengeschichte, ich glaube 8. Jahrhundert oder sowas, oder natürlich auch diese ganzen griechischen Sagen, Odysseus und sowas, das hat ja auch alles schon so ein bisschen Anklänge davon. Aber wie wir gelernt haben, ist der Ursprung von all dem, von dieser modernen Fantasy, der liegt nicht in Griechenland, nicht in Rom, nicht in England, der liegt tatsächlich in Island.
Island?
Island.
Gab es da damals überhaupt schon Menschen?
Ja, natürlich. Island, 13., 14. Jahrhundert, da haben die Leute angefangen, eben solche Helden, Geschichten, Sagas zu schreiben, die extrem beeinflusst haben. Leute wie zum Beispiel Tolkien oder auch Leute wie George R. R. Martin für Game of Thrones. Da liegen quasi die Ursprünge, das behauptet auf jeden Fall der Skandinavistik-Professor Rudolf Simek aus Bonn. Der hat mit seinen Studierenden Sagas aus der Vorzeit veröffentlicht. Da haben sie isländische Sagas aus eben diesem 13., 14. Jahrhundert, haben sie neu übersetzt. Oder haben auch manche zum ersten Mal überhaupt übersetzt. Also die erscheinen jetzt zum allerersten Mal auf Deutsch.
Und du hast mit ihm darüber gesprochen.
Genau, und ich habe ihn als allererstes gefragt, inwiefern denn diese isländischen Sagas zum Beispiel Game of Thrones oder Herr der Ringe inspiriert haben.
Die haben sie sowohl direkt als indirekt beeinflusst. Also die moderne Fantasy, wie wir sie jetzt kennen, momentan in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren, beruht ja in erster Linie auf Tolkien, nicht? Die Damen und Herren haben sich alle an Tolkien bedient oder zumindest orientiert. Also diese Art von Welten, wie er eine geschaffen hat, das ist ja heutzutage die Grundlage von all dieser High Fantasy. Jeder kreiert so eine Welt, nicht? Mhm. Und diese Welt, die aber Tolkien geschaffen hat, ist eine, wie wir sie in diesen Sagas finden. Also eine Welt, in der es ziemlich viel Magie gibt, in der die Leute mit Schwertern und Lanzen und Pfeil und Bogen kämpfen und in der Abenteuer passieren, die eindeutig in einer Zeit geschehen, die also vor den Feuerwaffen liegt. Nicht? Das ist ja der wesentliche Unterschied zu moderneren Geschichten. Alle diese Fantasy spielt in einer fiktiven, frühmittelalterlichen Welt. Und das tun unsere Sagas natürlich auch, denn sie spielen tatsächlich in der Wikingerzeit.
Aber oft werden ja auch so zum Beispiel griechische Sagen oder so angelsächsische Heldengedichte wie Beowulf auch als Grundlage für moderne Fantasy beschrieben. Wo rangieren Ihrer Meinung nach denn da diese isländischen Sagas?
Ja, ich glaube, die isländischen Sagas, also wenn man moderne Fantasy mit unseren Sagas, mit diesen Vorzeitsagas vergleicht, dann ist das, was am nächsten steht und das, was auch am meisten ausgebeutet wurde. Dass natürlich zum Beispiel Beowulf im Altenglischen eine Figur ist, die ja direkt mit Skandinavien zusammenhängt, nicht? Das Ganze spielt ja in Dänemark dann eigentlich auch und gehört also in diese im Prinzip skandinavische, man könnte weiter sagen, wikingerzeitliche Geschichte, zu der natürlich auch England damals zählt. Die antike Mythologie spielt, glaube ich, nur in einzelnen Motiven eine Rolle, die da hineinrutscht sozusagen, wenn man einzelne Versatzstücke braucht, weil natürlich diese Vorzeitsagas bis jetzt auch nicht so gut bekannt waren, bis auf die wichtigsten, die also eben schon Tolkien kannte oder die zum Teil sogar schon Wagner kannte, wie die Wölsunger Saga.
Genau, ich habe bei Ihnen in den Sagas aus der Vorzeit in diesem Buch auch gelesen, dass auch eben der Ring der Nibelungen extrem beeinflusst worden ist von den Vorzeitsagas aus Island.
Absolut. Also wenn man sich anschaut, was Wagner wirklich im Ring der Nibelungen draus gemacht hat, dann sieht man eindeutig, und das wissen wir übrigens auch aus seinen Korrespondenzen, dass er nicht etwa das deutsche Nibelungenlied verwendet hat, das er natürlich auch kannte, klar, sondern dass er diese isländische Völsungersaga verwendet hat und davon sehr stark beeinflusst war. Übrigens, gerade diese Saga, die wir heute nicht so als die vielleicht interessanteste lesen, weil sie eben auf alten Heldensagenstoffen beruht, also es ist die ganze Nibelungensage und so weiter, ist auch die, die Tolkien schon mit 16 gelesen hatte, sagt er, und die ihn zutiefst beeinflusst hat, ne?
Was würden Sie denn sagen, was macht diese Sagas aus Island aus dem 13., 14. Jahrhundert denn so aus thematisch? Sie haben es gerade schon mal so ein kleines bisschen angeschnitten, aber was sind so die wiederkehrenden Themen, die da immer wieder vorkommen?
Also ich trenne das jetzt in Themen und Motive, aber es kommt noch etwas dazu, das also von den Themen und Motiven jetzt vielleicht noch mal ein bisschen unabhängig ist, nämlich, dass diese Autoren des 13., 14. Jahrhunderts eigentlich das tun, was auch moderne Fantasy-Autoren tun. Sie schaffen eine wikingerzeitliche skandinavische Welt, die es genauso natürlich nie gegeben hat. Also die wird in typische Motive und Themen aufgelöst und soll eine heroische, manchmal auch sehr abenteuerliche und dann nicht mehr so heroische Geschichte erzählen, die gleichzeitig für die Isländer ihre eigene Vorgeschichte bildet. Darum nennt man sie auch Vorzeitsagas. Das spielt alles bevor Island besiedelt wurde und bevor die Isländer da ein ordentliches, ja, heute würde man sagen, Bauernvolk aus sich gemacht haben, die also angeblich gesetzestreu waren und so weiter. Aber das spielt in der Zeit ihrer Vorfahren und das waren diese wilden Wikinger, die wir in diesen Sagas finden.
Können Sie uns mal so eine Handlung von so einer Ihrer vielleicht Lieblingssagas aus diesem Buch, das Sie veröffentlicht haben, beschreiben? Worum geht's da?
Also die Sagas sind selbst viel zu lang und viel zu komplex, als dass man jetzt einen simplen Plot sozusagen skizzieren könnte. Aber viele der Sagas auf einer tieferen Ebene sind es Brautwerbegeschichten. Das heißt, der Held versucht sich eine Prinzessin zu finden, die er auf aller möglichen mühsamen Arten und Weisen sich erwehren muss. Und dazwischen kommt eine ganze Latte von Handlungselementen, also Aufgaben, die er bewältigen muss. Ähnliche Aufgaben kennen wir oft auch aus den Märchen, nicht? Der Held muss bestimmte Aufgaben bewältigen, um an sein Ziel zu kommen. Und diese Aufgaben sind aber, würde ich mal sagen, sehr abenteuerlicher, sehr manchmal auch brutaler, sehr militärischer Natur. Also er muss alle möglichen anderen Wikinger und Berserker und Drachen und Trolle und Monster besiegen, um an sein Ziel zu kommen. Manchmal ist das Ziel auch nicht so direkt eine Frau, die er erwerben will, sondern es ist eine Aufgabe, die ihm auferlegt wird. Man nennt das ein Aulög, also ein Fluch geradezu oder eine zwangsweise aufgegebene Fragestellung oder Problemstellung, die er lösen muss. Zum Beispiel in der Bosa-Saga müssen die zwei Helden, um wieder in die Gnade des Königs zu kommen, in Bjarmaland, das ist irgendwo da in Sibirien, so stellt man sich das vor, müssen sie ein mit goldenen Runen beschriftetes Greifenei besorgen. Dieses Greifenei liegt noch dazu in einem von zauberischen, heidnischen Priesterinnen bevölkerten Tempel, der durch Monster bewacht ist und durch eine riesige brüllende Kuh und einen Greifen, also haarsträubende Abenteuer, würde ich sagen.
Also gar nicht so verschieden von den Kinofilmplots, die es teilweise heutzutage gibt.
Nein, überhaupt nicht. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch solche Sachen wie bei J.K. Rowling, also mit den fabelhaften Tierwesen und so weiter, also fabelhafte Tierwesen finden wir da in rauen Mengen, nicht?
Aber wie kommt es denn, dass die Isländerinnen und Isländer im 13. Jahrhundert, dass sie damals schon so komplexe und elaborierte Formen des Erzählens praktiziert haben?
Ja gut, es gibt schon eine längere Tradition des Erzählens. Also die Isländer haben wahrscheinlich im 12. Jahrhundert die Form des Prosaromans kennengelernt. Übrigens in erster Linie fast überraschenderweise durch die Heiligen Viten und die Königsgeschichten, übrigens auch die von den Römern, also Sveton, die Kaiserviten und so weiter, das war alles in Island bekannt. Und diese gelehrten Autoren haben das aber mit eigenen, also einheimischen Stoffen, wie zum Beispiel den Nibelungenstoff oder den Stoff von Ragnar Lodbrok und seinen Söhnen, die also in England zu Königen geworden sind, dieses Wikingerreiches da, die haben das mit einheimischen Stoffen und Themen und Motiven verbrämt. Wobei viele dieser Motive dann auch über die Artus-Sage zum Beispiel aus Frankreich oder aus Deutschland oder aus England in den Norden gelangt sind und dann so peu à peu in diese Romane Eingang gefunden haben.
Diese Übersetzung von Ihnen und Ihren Studierenden, die soll jetzt ja auch moderne Fantasy-Fans ansprechen. Wie sehr haben Sie denn die Sprache dieser Sagas modernisieren können? Also ist das überhaupt möglich? Weil in den Texten dann auch, da gibt es ja auch schon mal so Ausdrücke wie nun begab es sich zu der Zeit, was ja schon so ein bisschen altertümlichere Sprache auch immer noch ist.
Ja, wir haben uns schon versucht, möglichst an die Sprache des Originals zu halten. Also das Ziel ist natürlich, eine möglichst textgetreue Übersetzung zu bringen. Aber zum Beispiel den in den altnordischen Texten dauernd, weil es offensichtlich für die Autoren irrelevant war, diesen Wechsel zwischen Präsens und Perfekt zu vermeiden. Also dass die Zeit nicht dauernd wechselt. Oder dass wir ein bisschen konsequenter waren als die Texte selbst im Umgang, wie wird jetzt ein König angesprochen, sagt der Held, der sagt zuerst ihr, Herr König, und dann sagt aber du und so weiter. Da haben wir ein bisschen begradigt, damit dem heutigen Leser das leichter fällt, das A zu verstehen und B auch mit Genuss zu lesen, nicht? Also wenn man dauernd über komische Formen stolpert. Trotzdem, wir haben nichts ausgelassen, wir haben nichts dazu gedichtet. Wir haben auch versucht, möglichst kein modernes Vokabular zu verwenden, also Wörter wie Rendezvous oder so etwas, wenn es um ein Treffen geht, nicht? Also das schon in einem halbwegs mittelalterlichen Sprachduktus zu bleiben, ja.
Alles klar. Herr Simek, vielen Dank für das Interview. Das war sehr interessant und sehr interessante Veröffentlichung. Habe ich wirklich gern gelesen, das, was ich bis jetzt vorliegen hatte.
Ja, zwei Bände kommen noch.
Ja, ich bin gespannt.
Die kommen jetzt Ende Oktober raus.
Gerade auf die Trollgeschichten bin ich auch sehr gespannt.
Ja, also Trolle gibt es da in rauen Massen und die Trollfrauen. Also der erste Band sind mehr tragischere Geschichten, aber im dritten Band wären es dann ausgesprochen lustige Geschichten.
Weißt du, Mike, ich frage mich ja, wenn man sich jetzt das alles so anguckt, und du hast ja auch da reingelesen in diese Übersetzung, werden wir bald einen Fantasy-Stoff haben mit einer riesigen grunzenden Kuh?
Ich wäre dafür, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist jetzt an Autorinnen, Autoren, das umzusetzen, wovon Simek da gerade geredet hat. Ich würde sehr gern eine riesige grunzende Kuh sehen. Warum nicht?
Die grunzende Kuh. Die grunzende Kuh muss vom Eis. Also, falls Sie Ambitionen haben, jetzt als Fantasy-Autoren sich zu generieren, lesen Sie doch mal rein. Es gibt jetzt drei Bände und die Trolle, das ist ja auch so eine spannende Geschichte. Ne? In Island habe ich auch das Gefühl, sind diese ganzen Wesen, Feen, Kobolde, Trolle. Es gibt da, glaube ich, sogar ein Ministerium, das sich mit diesen magischen Wesen beschäftigt. Und ja, wie auch Simek eben gesagt hat, ne? Also alle neuen Stoffe, man hat immer wieder Anleihen. Wenn man sich damit beschäftigt, dann wird man merken, es war alles schon da, es ist alles da. Vielleicht ist ja auch alles in so einer magischen Welt, die wir gar nicht mehr sehen können, vorhanden. Eine magische Welt, die Sie vielleicht nicht sehen können, aber hören können, gibt es natürlich hier in unserem Corso-Podcast. Den hören Sie am besten in unserer kostenfreien DLF-Audiothek-App.
Oder überall da, wo es eben Podcasts gibt.
Kolja Unger.
Und Mike Herbstreuth.
Wir sagen Tschüss und lassen Sie sich verzaubern von den magischen Wesen aus Island.
Corso. Kunst und Pop.